Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kunst im Eimer kann passieren, wie 1986, als die Fettecke von Josef Beuys nicht als Kunst erkannt wurde und weggeputzt wurde. Oder 1973, seine Badewanne zum Gläserspülen missbraucht wurde. Was moderne Kunst ist, einfach, was ohne Kommentar nicht auskommt. Moderne Kunst lebt von der Kommentarbedürftigkeit. Stimmt natürlich nicht ganz, weil vormoderne Kunst ja auch nicht gleich verstanden wird. Warten auf eine göttliche Stimme hilft auch nicht immer, also macht man sich am besten mal ein bisschen klug.
Endlich mal erklärt.
Dafür haben wir jetzt Christian Gampert im Studio. Herr Gampert, gibt es eigentlich eine Technik, eine Methode, wie man sowas entschlüsseln kann, Bildmotive oder erkennen, was Kunst ist?
Ja, wenn Sie Josef Beuys ins Spiel bringen, der hat ja auch dem toten Hasen die Bilder erklärt. Wenn wir uns selber die Bilder erklären wollen, kommen wir, glaube ich, nicht umhin, uns mit bestimmten Dingen wie der griechischen Mythologie oder der römischen Mythologie und bestimmten Grundtatsachen des Christentums bekannt zu machen, weil ganz viele Bildwerke einfach darauf basieren, dass man versteht, wovon da überhaupt die Rede ist. Also man muss halt dann schon wissen, wer ist Medea, wer ist Europa, was ist der Trojanische Krieg. Und dann kommt natürlich die Formensprache der Moderne hinzu, wo man doch mal einfach gucken muss, warum sind die alle so zersplittert jetzt? Und vielleicht sollte man auch was von fremden Kulturen verstehen oder sich darum bemühen, weil die moderne Kunst ja weitgehend auch auf diesen Stilisierungen anderer Kulturen basiert.
Man hört schon raus, man muss vergleichen, ja, christliche, abendländische Kunst, byzantinische, islamische, östliche Kunst, ostasiatische vielleicht. Man lernt nur durch Vergleich. Gibt es sowas eigentlich wie ein Motivtransfer?
Naja, die meisten Kunstwerke kommen ja nicht nur in einfacher Ausfertigung vor, sondern sie werden tatsächlich von einer Kultur in die andere transportiert. Früher machte man das durch Medien wie Teppiche oder durch Drucke im Mittelalter vor allem. Die Künstler selber unternahmen ja auch ihre Italienreise, um mit bestimmten Motiven überhaupt vertraut zu werden. Heute passiert das alles durch Fotografie oder durchs Internet. Aber der Vergleich ist der Königsweg und es gibt einen Kunstwissenschaftler, der das zur Methode erhoben hat. Das ist A.B. Warburg, der in den 20er Jahren in seiner kunstwissenschaftlichen Bibliothek in Hamburg große Wände aufgestellt hat und dort einzelne Bildmotive um ein Zentralbild angeordnet hat. Und dann, wenn man das jetzt ohne Scheuklappen macht und ohne auf den Kanon zu achten, kommt man zu den verrücktesten Ergebnissen. Dann merkt man nämlich auf einmal, dass die Maria in der Renaissance eventuell was zu tun hat mit altägyptischen Göttinnen oder dass die Erregung der Figuren bei Botticelli etwas mit antiken Sarkophagen zu tun hat. Dinge, auf die man vorher wahrscheinlich nicht gekommen wäre. Und das ist eigentlich die Methode, wo man überhaupt verstehen kann, wie machen die das überhaupt, dass bestimmte Leute erregt sind oder erotisch wirken oder kriegerisch wirken.
Ich höre da schon raus, es gibt also durchaus durchgehende Topoi, die in der Kunstgeschichte auftauchen. Wir denken an umgefallene Trinkbecher, Schädel, Bücher, Verkündigungsszenen, Massenszenen oder Vergleichbares, die man durchaus lesen und erkennen kann?
Man kann die lesen, wenn man den Kulturvergleich wagt und wenn man eben auch wenn man auch epochenübergreifend denkt. Also wenn wir mal das letzte Abendmahl nehmen, das kommt natürlich nicht nur bei Da Vinci vor, sondern das kommt im goldenen Zeitalter, wenn sich Patrizier porträtieren lassen als Gilde, oder das kommt in Hollywood-Filmen vor, wenn die Mafia zu Tisch geht. Die Hölle, ein Topos ohnegleichen der Kunstgeschichte, ist immer mit einem Sturm verbunden. Und zwar egal, ob das jetzt Luca Signorelli im Dom von Orvieto ist oder ob das bei Rodin ist. Oder in den Science-Fiction-Filmen wird die Hölle immer mit einem Sturz verbunden sein. Die Massen sind immer gedrängt und rhythmisiert, egal ob Christus aus dem Tempel kommt oder ob ein Revolutionsbild gezeigt wird. Oder die Frauen haben auch immer einen bestimmten Gestus. Wenn das bei Vermeer ist, ist das halt züchtig und zurückgenommen, aber das hält sich durch bis in den 50er-Jahre-Film. Und erst Elisabeth Bronfen hat darauf hingewiesen, dass dieses Frauenbild vielleicht mal aufgebrochen werden sollte.
Anglistin und Kulturwissenschaftlerin, müsste man eigentlich diesen Bilderatlas, den Sie gerade beschrieben haben von Abi Warburg, heute weiterschreiben in Zeiten von Massenmedien und von Instagram und so weiter?
Unbedingt. Das passiert ja auch eigentlich die ganze Zeit durchs Internet. Wobei da natürlich ganz andere Dinge noch zur Sprache kommen. Alltagsästhetik, Werbung, Filmästhetik, fremde Kulturen. Das Zeichenvokabular liegt eigentlich vor uns im Internet, wenn wir da nur genug blättern. Aber vielleicht sollten wir auch manchmal uns ein bisschen zurücknehmen, uns nicht überfluten lassen, sondern einzelne Bilder in Filmlexikons oder auch in kunsthistorischen Büchern genauer anschauen und zu sagen, wo kommt das her? Warum ist das überhaupt da? Warum ist das modern?
Christian Gambart, in unserer Serie endlich mal erklärt zur Frage, ob man Bildmotive entschlüsseln kann. Man kann, mit Anstrengung, aber das macht dann auch Freude und stiftet das Glück der Beziehung.